So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Hat jemand Nein gesagt? Dann hoffen wir, dass ihr trotzdem euch gut konzentrieren könnt. Und wir haben heute im Wesentlichen somit das wichtigste Thema in unserer kleinen Studienserie zu 5. Mose. Aber bevor wir anfangen, würde ich gerne noch mal kurz euch fragen, was euch von gestern in Erinnerung geblieben ist. Mich interessiert, was bei euch haften geblieben ist, woran ihr euch erinnern könnt, was ihr mitnehmt, was euch neu war oder was ihr erneut verstanden habt, von dem, was wir gestern angeschaut haben. Was habt ihr noch im Hinterkopf? Ja. Genau, Gott möchte nicht einfach nur ein paar Glaubenshelden nach Kanaan führen, sondern ein ganzes Volk von Glaubenshelden, ja? Genau, das Volk hat, die zweite Generation hat denselben Auftrag, geht aber eine andere Route als beim ersten Mal. Ja, das ist sehr wichtig.
Auch wenn die Riesen auf uns zukommen, donnernd und Riesen beben, also dass der Boden bebt, müssen wir nicht, und wir auch zittern, da können wir Jesus weit auf sie zu, wir können weiter vorwärts.
Genau, wenn die Riesen von Baschan auf uns zutrampeln, gehen wir vorwärts. Lass Gerechtigkeit aus Glauben, ja. Genau, wenn die Edomiter und die Moabiter und die Ammoniter Riesen besiegen können, warum nicht auch die Israeliten? Ja, das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Gott hat sogar den Edomitern und den Moabitern und den Ammonitern geholfen. Warum sollte er uns nicht helfen? Ja. Genau, es gab Glaubensprüfungen. Wir haben gesehen, dass diese Glaubensprüfungen beiderlei Natur waren. Einmal, geh nicht, kämpfe dort nicht, und sie haben das auch nicht getan, oder kämpfe dort und sie haben das getan, ganz genau. Genau. Sie sind nicht einfach alleine auf die Riesen gestürmt, sondern es war die Wolkensäule, die vorwärts ging und sie folgten einfach Christus. Ja, wenn Christus sagt voran, dann gehen wir voran. Ja? Ganz genau. Damit leitest du jetzt geschickt und gut über zu unserem Thema heute. Wir wollen jetzt in 5. Mose in Kapitel 5 gleich weitermachen mit den 10 Geboten. Wir haben gestern gesehen, nur zusammenfassend nochmal gesagt, dass das Feuer ein Symbol ist für die Liebe Gottes. Und wir haben gestern gesehen, dass das Feuer auf dem Sinai bis wohin gebrannt hat? Bis in das, im Hebräischen heißt es, bis in das Herz des Himmels. Und dass dadurch symbolisiert worden ist, dass der Himmel und die Erde durch die Liebe Gottes verbunden worden sind. Aber wir haben auch gesehen, dieses Feuer der Liebe ist ein verzehrendes Feuer. Es verzehrt nämlich was? Die Sünde, die als Gesetzlosigkeit Trennung erwirkt. Aber Gottes Ziel am Sinai war was gewesen? Er wollte einen Bund, eine Verbindung. Lasst uns gemeinsam aufschlagen in 5. Mose. Und dort Kapitel 5. Wir waren stehen geblieben in Vers 4, nicht wahr? Wir haben die ersten 4 Verse gelesen. Wir erinnern uns, was sollten die Israeliten tun am Sinai? Was waren die 4 Verben? Hören, lernen, bewahren, tun. Hören, lernen, bewahren, tun. Mit wem hatte Gott am Horeb den Bund geschlossen? Und wir haben daraus geschlussfolgert, Gottes Wort gilt für den, der es annimmt. Nicht für den, der es physisch hört. Wie sagt Jesus, wer ein Ohr hat, der höre. Wenn man Ohren hat, ist es relativ schwer, nicht zu hören. Ja? Also wenn ihr jetzt einfach da sitzt und mir zuhört, hört ihr automatisch. Ja? Aber das ist nicht, was Jesus meint. Sondern er meint ein aktives Zuhören. Ein Lernen und Bewahren, ein Umsetzen, ein Gehorchen. Und wir haben dann gesehen, wie hier in 5. Mose 5 Gott durch Mose sagen lässt, dass er von Angesicht zu ihnen reden wollte. Was hat das nochmal bedeutet? Angesicht zu Angesicht ist eine Sprache, die ausdrückt, ja, dass Gott Freundschaft sucht. Er wollte einen Freundschaftsbund, einen Liebesbund letztendlich mit dem Volk schließen. Frage: Wie hat das Volk Israel die 10 Gebote zuerst wahrgenommen? Mit welchem Sinnesorgan? Mit den Augen oder mit den Ohren? Haben Sie die 10 Gebote zuerst gelesen oder zuerst gehört? Gehört. Wir haben immer die Idee, dass Gott die 10 Gebote erst auf Steintafeln geschrieben hat und dann sie später Nein, das allererste war, dass Sie die 10 Gebote gehört haben. Es gab zunächst gar keine Steintafeln. Wir werden noch gleich später sehen, warum das wichtig ist, ja?
Sie müssen sie schon vorher von Ihren Vorfahren gehört haben, weil in der Wüste beim Manna-Sammeln hieß es, wie lange wollt ihr?
Ganz genau.
Sie müssen sie also schon vorher gehört haben, weil es mündlich weitergegeben wurde.
Ganz genau, ohne Frage, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass die 10 Gebote zuerst gehört worden sind. Gott hat zu ihnen gesprochen. Schauen wir mal an, was er zu ihnen gesagt hat in Vers 6. Das waren die ersten Worte, die Gott zu dem Volk Israel gesprochen hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Was fällt euch an dem Satz auf? Das ist noch nicht das erste Gebot, weil hier gebietet Gott noch nicht. Das erste Gebot kommt gleich, du hast recht. Das ist quasi die Einleitung noch, aber das erste Gebot kommt gleich. Ja? Eines der ersten Dinge, die er sagt, ist, wer er ist. Sein Name, okay, das stimmt. Was fällt dich noch auf? Es geht um die Befreiung. Ja? Er hat uns befreit. Bevor er uns sagt, was wir tun sollen, befreit uns. Ja? Genau, warum ist es dann so bedeutsam? Genau, zu wem spricht er? Also als Christus am Sinai spricht, wie viele Menschen hören zu? Wie viele waren das ungefähr? 600.000 Männer, zwischen 20 und 40 oder 50. Riesenvolk, 2 Millionen sagt Ellen White ungefähr. Gott sagt nicht, ich bin der Herr, euer Gott. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das macht einen großen, gewaltigen Unterschied. Ob wir einfach nur im Kollektiv, obwohl Gott das ganze Kollektiv Israel nach Kanaan bringen will und wir das niemals aus den Augen verlieren, dass Gott die ganze Gemeinde wichtig ist, ist er doch der persönliche Gott von jedem Einzelnen, der Bund, der gilt für jeden Einzelnen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und ich denke, das ist euch bekannt. Gelten die 10 Gebote auch für uns? Wart ihr schon mal in Ägypten? Also wie gilt diese Präambel, diese Einleitung zu den 10 Geboten, wie gilt die für uns? Ja, das stimmt, genau. Aber wie gilt das für uns? Genau, woraus? Aus der Knechtschaft der Sünde. Johannes 8 sagt das sehr deutlich, wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wer den Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Der Auszug aus Ägypten war in Wirklichkeit nichts weiter als ein Typus auf die Befreiung von der Sünde, aus der Sünde heraus. Womit sind die Israeliten befreit worden? Womit? Mit einer starken Hand, mit Wundern, genau. Aber was war das Zeichen ihrer Befreiung? Blut an den Torpfosten, an den Türpfosten. Das Blut des Lammes war das Zeichen der Befreiung. Der Weg durch das Wasser war das Zeichen, dass der Feind besiegt ist. Das Blut, das wir persönlich in Anspruch nehmen, ist das Zeichen unserer Befreiung. Oder? Es ist durch das Blut des Lammes, das wir öffentlich bekennen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Blut an seine Tür gestrichen hat. Habt ihr schon mal Blut an eure Tür gestrichen? Was würden eure Nachbarn denken, wenn ihr von der Westerwald-Freizeit zurückkommt und sagt, ihr lacht, die Ägypter haben auch so gelacht. Seid ihr nicht mehr ganz ihr schmiert Blut an eure Tür? Ja. Was wäre mit dem passiert, der gesagt hätte, ich glaube, dass das Blut mich frei macht, aber ich schäme mich ein bisschen, das öffentlich zu sagen. Ich werde das Lamm zu Hause im stillen Kämmerlein schlachten und da werden wir alle das gemeinsam essen und dann wird es ja gut sein, oder? Hätte das geholfen? Gott sieht doch ins Innere, oder? Gott sieht doch ins Herz. Ja, er sieht ins Herz, dass wenn wir uns nicht öffentlich zu ihm bekennen, wir noch nicht wirklich ganz ihm nachfolgen. Ich bin der Herr, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gott nennt dieses Gesetz das Gesetz der Freiheit. Habt ihr das mal gelesen? Wo spricht es im Neuen Testament von dem Gesetz der Freiheit? Jakobus, ja, dass wir durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Warum heißt es Gesetz der Freiheit? Nein, das Gesetz befreit uns nicht von der Sünde. Warum heißt es Gesetz der Freiheit? Helft mir, das ist jetzt ganz einfach. Warum heißt es Gesetz der Freiheit? Genau, weil der erste Satz in diesem Gesetz ist, ich habe dich frei gemacht. Das ist die Überschrift, oder? Die 10 Gebote fangen damit an, ich bin der, der dich frei gemacht hat. Deswegen nennt es der Paulus das Gesetz der Freiheit. Was ist das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter nehmen. Wir werden nicht alle 10 Gebote durchgehen, aber wenigstens ein oder zwei, um zu illustrieren, dass diese Gebote tatsächlich Gottes Charakter beschreiben. Was meint Gott oder was will er eigentlich erreichen, wenn er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? So, ja, ist ein bisschen exklusiv, oder? Ist er nicht ein bisschen von sich selbst eingenommen, wenn er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Wer von euch ist verheiratet oder hat geheiratet? Genau, wer von euch hat von seinem Ehepartner verlangt, keinen anderen Partner neben ihm zu haben? Ich habe vor kurzem auf Facebook so einen kleinen Videoclip gesehen, der war etwas kurios, aber der illustriert das sehr schön. Da war ein Mann, der wollte seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und sie waren im Gebirge, die Sonne ging gerade unter, es war eine romantische Situation und der Mann kniete vor seiner blonden Freundin jetzt nieder und machte einen Heiratsantrag. Und die Freundin sagt, ich möchte dich unbedingt heiraten und ich verspreche dir, ich werde dir fast immer treu sein. Und der Mann sagt dann, Moment mal, ich möchte, dass du immer treu bist. Und sie sagt, ja, Moment mal, also ich kann dir auf jeden Fall versprechen, 6 Tage die Woche treu zu sein und also einmal in der Woche oder wenigstens einmal im Jahr würde ich auch gerne mal jemand anders haben. Und der Punkt ist ja deutlich, auf solch einer Ebene kann eine echte Beziehung nicht funktionieren. Was Gott hier mit anderen Worten ausdrückt ist, ich liebe dich wirklich. So sehr, wie wir unseren Ehepartner lieben, dass wir es nicht ertragen würden, dass er jemand anders neben uns liebt, oder? Das erste Gebot ist eigentlich nichts weiter als eine Umformulierung des Satzes, ich liebe dich. Nicht als ein theologisches Konzept, ja, weil wir halt immer glauben schon, dass Gott die Liebe ist, sondern weil er uns wirklich, tatsächlich, emotional liebt. Zweites Gebot, was sagt das zweite Gebot? Du sollst keine anderen. Das sagt das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was sagt das zweite Gebot? Du sollst dir keine Bildnisse machen. Jetzt, wir denken vielleicht immer, das ist dasselbe. Götter, Bildnisse. Habt ihr gewusst, dass oftmals die Götzenbilder gar nicht die Bilder von irgendwelchen fremden Göttern waren, sondern eigentlich oft nur ein Abbild des wahren Gottes? Das sieht man ganz deutlich beim goldenen Kalb. Wen haben die Israeliten beim goldenen Kalb angebetet? Sie haben zumindest behauptet, dass sie Jahwe anbeten, nicht wahr? Also was ist das Problem mit Götzenbildern? Ja. Genau. Genau, und den kann man auch so schön rumtragen, nicht wahr? Und sagen, das goldene Kalb führt uns durch die Wüste, nicht wahr? Ja, also man betrügt sich eigentlich selbst, das ist ja sehr wichtig.
Man kann Gott ja auch nicht wirklich darstellen, wie er jetzt wirklich ist. Man kann ihn ja nicht wirklich beschreiben und vergleichen.
Ja, ganz genau ist das, was er in 5. Mose 4 sagt. Ihr könnt mich gar nicht darstellen, ja?
Es geht um das
sehen. Also ich will dann unbedingt etwas sehen.
Ja.
Ich soll ja im Glauben, also ohne Schauen soll ich glauben.
Absolut, ja, danke.
Es geht doch um die Sicherheit, dass ich es bei mir habe und es kann nicht weglaufen.
Genau, ja, dass ich vielleicht auch darüber verfügen kann und kontrollieren kann und vielleicht auch sagen, jetzt steht es da, aber wenn ich da bin, ist Gott nicht da. Ich weiß gar nicht, mal. Das war die Idee bei den Heiden. Nicht wahr? Der Gott steht jetzt hier auf dem Berg und wenn ich jetzt hier woanders bin, dann sieht er mich vielleicht gar nicht. Ja. Aber Frage ganz kurz, was hat Gott überhaupt gegen Götzenbilder? Ja? Okay, ja. Also okay, ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Mann ist verheiratet mit einer Frau und er sagt seiner Frau, ich liebe dich über alles. Ich werde auch niemals eine andere Frau neben dir haben. Aber an seinem Schreibtisch hängen lauter verschiedene Bilder von anderen schönen Frauen. Würdet ihr das als Frauen akzeptieren? Und wenn er sagt, das ist nur quasi so, das illustriert nur dich. Das habe ich quasi nur, um an dich zu denken. Ja, ihr lacht. Das ist Götzendienst, oder? Das ist genau, wie Gott sich fühlt, wenn Israeliten einen Kalb machen und sagen, das stellt Gott dar. Das ist eine Erniedrigung Gottes. Und Gott sagt, das entspricht nicht wahrer Liebe. Seht ihr, die 10 Gebote sind nicht einfach nur Regeln, die sagen, so geht's lang auf dem Schulhof. Die 10 Gebote beschreiben in ihren Prinzipien ganz exakt bestimmte Aspekte echter Liebe. Und wenn Jesus sagt, dass die 10 Gebote zusammengefasst werden können mit den Worten, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, und dann deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist das nicht einfach nur eine grobe Zusammenfassung. Es ist der exakte Kern. Es ist Mark und, weiß nicht, ja, Mark und diese 10 Gebote. Es ist die Liebe Gottes. Und weil diese Liebe unveränderlich ist, nennt man sie Gesetz. Und Gott beschreibt das. Übrigens, im 2. Gebot sagt sogar Gott etwas ganz Außergewöhnliches. Er sagt, er ist eifersüchtig. Das schon mal euch gewundert, warum Gott eifersüchtig ist? Wer von euch findet das gut, dass Gott eifersüchtig ist? Haltet ihr Eifersucht für eine gute Charaktereigenschaft? Okay, machen wir eine Abstimmung. Wer von euch sagt, Eifersucht ist eine gute Charaktereigenschaft? Wer sagt, eher nicht? Wer sagt, kommt drauf an? Wenn wir an Eifersucht denken, denken wir meistens so an krankhafte Eifersucht, oder? Wenn der Mann den Telefonhörer nimmt, dass eine weibliche Stimme am anderen Ende und die Frau allein aufgrund dieser Tatsache schon an die Decke geht, nicht, ja? Welche Frau könnte es wagen, mit meinem Mann zu sprechen? Ja? Das ist krankhafte Eifersucht. Ist Gott so? Aber nehmen wir an, der Mann kommt von einer längeren Geschäftsreise nach Hause und mit hochrotem Gesicht. Also nehmen wir an, dieser Mann kommt nach Hause und beichtet dann seiner Frau, dass er tatsächlich während dieser Geschäftsreise eine Affäre mit einer anderen Frau gehabt hat. Und jetzt nehmt an, dass die Frau dann sagt, ach, weißt du was, das ist im Prinzip eigentlich egal. Das stört mich nicht. Ja, also. Alles in Ordnung. Wie würde der Mann sich fühlen bezüglich der Liebe seiner Frau? Liebt sie ihn wirklich? Eifersucht, wenn sie begründet ist, ist ein absolutes Beweisstück echter Liebe. Wenn echte Liebe gekränkt wird und sie führt nicht zur Eifersucht, war sie gar nicht. Also, wenn es eine echte Kränkung gibt und keine Eifersucht dann da ist, dann war da auch keine echte Liebe. Die Bibel sagt sogar, dass Gottes Name Eifersucht ist. Also Eifersucht ist nicht nur etwas, was Gott wie ein Sticker irgendwo mal sich dran geklebt hat, sondern Eifersucht gehört zu seinem innersten Wesen, weil er tatsächlich, und das muss man manchmal uns wirklich in das Gehirn hineinbekommen, nicht einfach nur auf einer theologischen Ebene die Liebe ist, ob ihr es glaubt oder nicht, er liebt uns wirklich. Und zwar genauso, mindestens genauso emotional, wie wir mal verliebt gewesen sind. Er liebt uns. Und das hat den Israeliten deutlich machen wollen. Jetzt haben wir nicht die Zeit, durch alle 10 Gebote zu gehen, aber ich denke, es wird deutlich, dass all diese 10 Gebote, wenn man sie genauer analysiert, immer wieder dieses Prinzip der Liebe demonstrieren. Deswegen sagt ja auch der Paulus, schaut mal in Römer 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe was? Die Erfüllung des Gesetzes. Paulus hatte verstanden, dass echte Liebe genau die Erfüllung des Gesetzes ist. Jetzt, schaut mal mit mir in Römer 5, Vers 5. Römer 5, Vers 5. Was ist Gottes Ziel gewesen am Sinai? Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wo soll die Liebe Gottes, die er dort erklärt am Sinai, wo soll die hin? Ins Herz. Warum? Weil wir mit unserem Herzen lieben, oder? Übrigens, wenn wir sagen, dir gehört mein Herz, was meinen wir damit, anatomisch gesprochen? Was meint ihr? Wir meinen ja nicht, dass wir eine Herztransplantation ausführen wollen, oder? Was meinen wir? Helf mir. Das stimmt, aber noch genauer. Wenn ihr verliebt gewesen seid, was habt ihr gemacht? Den ganzen Tag. Ihr habt an die Person gedacht, oder? Wer verliebt ist, den muss man nicht alle 7 Tage erinnern, dass er mal alle 7 Tage für 2 Stunden an die Person denkt. Oder? Jemand, der verliebt ist, denkt hier oben, hinter seiner Stirn, ständig an die Person. Und wenn das so ist, sagen wir, dir gehört mein Herz. Das ist also keine theologische Überlegung, die wir haben, wenn wir sagen, dass das Herz der Sitz der Gedanken und Überlegungen ist. Das sagen wir auch im alltäglichen Bereich. Wenn also das Feuer der Liebe Gottes bis in das Herz des Himmels brannte und sein Ziel es war, dass dieses Feuer der Liebe auch in unser Herz kommt, was passiert dann? Dann ist das Feuer vom Herzen des Himmels bis zu unserem Herzen brennend. Dann sind die beiden Herzen miteinander verbunden, die schlagen quasi im Gleichtakt. Sie lieben sich, ja? Das ist Liebe. Das ist übrigens auch eigentlich die ganze Idee hinter der Versiegelung. Aber da kommen wir später noch zu. Wer von euch, bevor wir gleich weiterlesen, hat mal jemandem ganz offiziell seine Liebe erklärt? So eine Art Liebeserklärung gemacht. Hat das jemand mal erlebt? Ah, doch, ein paar wenige. Wie die anderen geheiratet haben, weiß ich jetzt nicht, aber... Es scheint ja möglich gewesen zu sein. Also stellt euch vor, ihr seid verliebt in jemanden und ihr wollt es dieser Person jetzt unbedingt sagen, ja, mit klopfendem Herzen. Wo macht man das am besten? Ich weiß nicht, wer von euch Erfahrung hat. Wo macht man das am besten? Ein romantischer Ort? Was sind so die Bedingungen für diesen Ort? Ruhe, keine Leute, keine Ablenkung, oder? Sowas macht man nicht auf dem Marktplatz. Sowas macht man nicht zwischen 2 Schulstunden in der 5-Minuten-Pause auf dem Schulgang. Ja? Das macht man irgendwo, wo man Zeit und Ruhe hat. Was hat Gott gemacht? Er hat die 10 Gebote nicht inmitten des Pyramidenbaus ihm gegeben. Er hat sie an einen romantischen Ort, ja, kommt drauf an, was man als Romantik definiert, an einen ruhigen Ort, nicht, ja? Einen ruhigen Ort, wo es keine Ablenkung, nur Natur, traumhaft schöne Natur, vielleicht ein bisschen wenig grün, aber ansonsten Berge, majestätische Natur, hat er seine Liebe erklärt. Was ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann, wenn man jemanden sein Herz ausschüttet? Wenn der andere sagt, danke, dass du das gesagt hast, ich glaube, ich muss da nochmal drüber nachdenken, ich bin mir nicht ganz sicher. Schaut mal, was jetzt passiert in 5. Mose, oder was passiert ist, was Mose jetzt dem Volk hier illustriert. Und das ist wirklich interessant. 5. Mose 5, Vers 22. 5. Mose 5 und dort Vers 22. Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme. Und er fügte nichts hinzu und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Vers 23, und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eurer Ältesten. Und jetzt müssen wir wirklich gründlich mit einem mikroskopischen Auge lesen. Und ihr spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Übrigens, seine Herrlichkeit, woran nennt euch das? Die Herrlichkeit? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Sein Charakter, nicht wahr? Das heißt, und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Er hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Stoppt mal da. Was haben sie an diesem Tag erlebt? Was sagen sie? Was haben sie erlebt? Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Was haben sie erlebt? Gott hat zu ihnen gesprochen und sind am Leben. Wir haben es selbst erlebt. Wir haben Gottes Stimme gehört. Sie kam zu uns und wir leben noch. Das ist unsere Erfahrung. Okay? Gott hat gesprochen. Wir leben noch. Vers 25. Und nun, warum sollen wir sterben? Genau, das passt überhaupt nicht zusammen. Wer auch immer angerufen wird, der möge ganz schnell rangehen. Kein Problem. Sie sagen, wir haben die Stimme Gottes gehört und wir leben. Und deswegen haben wir jetzt Angst, dass wir sterben. Komisch, oder? Denn dieses große Feuer wird wen verzehren? Okay. Wofür steht das Feuer nochmal? Was haben wir gelernt? Es steht für die Liebe. Ist die Liebe ein verzehrendes Feuer? Ja oder nein? Denn Gott ist die Liebe und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Was verzehrt das Feuer? Sünde. Also warum haben Sie jetzt Angst? Sie sagen, Gott spricht zu uns, wir leben, alles wunderbar. Aber warum haben wir jetzt Angst? Warum haben Sie Angst, dass Sie sterben? Warum sind Sie nicht gleich gestorben? Ihre Erfahrung ist doch, Gottes Liebe hat zu uns gesprochen und wir leben noch, aber wir spüren, wenn er jetzt weiterredet, dann ist unser Leben in Gefahr. Warum? Wenn das Feuer Gottes kommt und immer näher an mein Herz herankommt, dann merke ich, dass dieses Feuer wirklich verzehrt. Es wird wirklich die Sünde verzehren. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich Panik bekomme, weil das ja bedeutet, dass ich auf meine liebe Sünde verzichten müsste. Oder? Wenn plötzlich Gottes Liebe so viel realer ist, als ich es geglaubt habe. Wenn Gottes Kraft so viel stärker ist, als ich es für möglich gehalten habe. Und ich plötzlich meine Sünde in Sicherheit bringen muss. Meine Sünde nicht aufgeben muss. Und dann plötzlich realisiere, was ich realisiert habe. Wenn wir unsere Sünde nicht aufgeben, an der Sünde festhalten, dann wird uns das Feuer mitsamt der Sünde verzehren. Was übrigens dann nach den 1000 Jahren passieren wird, oder? Jetzt achtet mal auf den nächsten Vers, und das ist wirklich interessant. Sie sagen, wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Übrigens, was sagt die Bibel über das Wort Gottes? Das ist total interessant. Was sagt die Bibel, das Wort Gottes? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 4 in Johannes 1, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also das Wort Gottes bringt Leben. Und hier sind Menschen, die hören das Wort Gottes und merken, es bringt ihnen wahrscheinlich den Tod. Die Sünde verdreht die komplette Perspektive. Gottes Wort ist da, um Leben zu geben. Ach übrigens, lass mich noch eine Sache sagen, bevor wir weiterlesen. Wisst ihr was, das steht in 5. Mose nicht, aber in 2. Mose. Wisst ihr, was der erste Vers in 2. Mose 20 ist? 2. Mose 20 enthält was? Generell? 10 Gebote. Was ist der erste Vers? Genau. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Die 10 Gebote sind das Wort Gottes. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir lesen das und denken, naja, ist eine Einleitung, nicht wahr? Was sagt die Bibel das Wort Gottes? Ein zweischneidiges Schwert, ist es das Leben. Wann kommt das erste Mal in der Bibel das Wort Gottes vor? Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, du sollst nicht töten und du wirst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du wirst nicht Ehe brechen. Dasselbe Wort, das gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht, sagt, du sollst nicht töten. Die Kraft, die 10 Gebote zu halten, ist im Wort. Und deswegen hasst die Sünde das Wort. Weil das Wort tötet die Sünde, oder? Weil das Wort bringt Leben, die Sünde bringt den Tod. Die Sünde hasst das Wort. Und wenn die Sünde in meinem Leben wachsen darf und wenn die Sünde in meinem Leben einen Platz haben darf, dann fange ich an, das Wort Gottes als bedrohlich zu empfinden. Es ist die Sünde, die mir sagt, dass das Wort Gottes bedrohlich ist. Kennt ihr das, dass Menschen sagen, das Wort Gottes macht mir Angst? Das Wort Gottes empfinde ich als eine Drohbotschaft, wo wir manchmal sagen, hey, das ist eine frohe Botschaft. Wir wundern uns manchmal, wie manche Menschen über das Wort Gottes, vor dem Wort Gottes Angst haben, aber das ist etwas, was wir letztendlich alle irgendwo an einer Stelle in unserem Leben erfahren haben oder erfahren, dass das Wort Gottes so frohmachend ist, dass die Sünde tatsächlich vernichtet werden könnte und wir plötzlich Angst um unsere Sünde bekommen. Und das war das Problem am Berg Sinai. Ja, ganz kurz. Ja. Richtig, ganz genau. Sehr gut. Aber lest mal weiter. Jetzt schaut mal her. Vers 26. Gut mitdenken. Denn wer von allem Fleisch, wer gehört denn zu allem Fleisch? Alle Menschen, oder? Wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden, hören wie wir und am Leben bleiben? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Wer kann das? Wer von allen Menschen kann das Wort Gottes hören und am Leben bleiben? Jetzt achtet auf ihre Lösung. Nächster Vers. Deswegen tritt du herzu. Ich habe es nicht verstanden. Was sie sagen ist, ein Mensch kann nicht Gottes Stimme hören und am Leben bleiben. Deswegen Mose, könntest du mit ihm reden? Moment mal. Mose, bist du auch aus Fleisch und Blut, ja oder nein? Wenn Mose auch aus Fleisch und Blut waren, dann wussten sie irgendwo in der letzten Kammer ihres Herzens, dass was sie sagen nicht ganz ehrlich ist, oder? Denn wenn sie sagen, wer von allem Fleisch könnte die Stimme Gottes hören und am Leben bleiben und sie dann sagen zu Mose, rede du mal mit ihm, sie wollten nicht, dass Mose stirbt, oder? Sie wollten nicht in den Tod schicken. Sie wussten, dass Mose in seiner Menschlichkeit mit Gott reden könnte und nicht sterben würde. Sie wussten, es gab einen Unterschied zwischen Mose und ihnen. Was war der Unterschied? Mose liebte Gott, er war sein Freund, er redete von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Waren die Israeliten gegen Gott? Wollten sie Gott aufgeben? Nein, sie waren ganz begeistert von Gott. Sie sagen ja, wir wollen wissen, was Gott sagt, wir wollen nur nicht, dass er direkt zu uns spricht. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen und entscheidenden Punkt. Die Israeliten waren nicht gegen Gott, sie waren nur gegen ein zu direktes Eingreifen Gottes in ihrem persönlichen Leben. Sie wollten gerne, dass Gott sie nach Kanaan bringt, oder? Sie wollten gerne, dass er sie aus Ägypten befreit. Das fanden sie ganz toll. Aber sie wollten nicht von der Sünde befreit werden. Könnte es sein, dass wir manchmal auch so sind wie die Israeliten? Dass sie sagen, Herr, gib mir eine neue Arbeit. Herr, befreie mich von dieser Krankheit. Herr, hilf, dass meine Kinder in der Schule gute Noten bekommen, was auch immer. Dass auf einer gewissen Distanz Gott uns führen soll und leiden soll und uns helfen soll, aber er uns nicht zu nahe kommen darf. Weil je näher er kommt, desto ernster wird es um die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich aufgeben sollte. Die Israeliten wollten eine Beziehung auf Distanz. Gott, du bist toll. Gott, du bist groß und allmächtig, aber bleib ein bisschen in der Ferne. Wir richten jemanden ein, der mit dir redet und dann sagt er uns und dann reden wir mit ihm. Ich war so ein Mittler, ja. Ganz genau, ihm fehlt das ungeteilte Herz. Schaut mal Vers 28. Vers 27, tritt du herzu und höre alles, was der Herr uns reden wird und du sollst uns alles sagen, was der Herr unser Gott zu dir reden wird. Hatten sie Interesse an dem Wort Gottes, ja oder nein? Hatten sie Interesse an dem ganzen Wort Gottes? Es waren keine Liberalen. Wir wollen alles hören, was er sagt, oder? Und tun, wir wollen darauf hören und es tun. Sie hatten Interesse an Gott, sie hatten Interesse an allem, was er sagt und sie wollten auch alles tun. Waren sie liberal oder konservativ? Sie haben nicht gesagt, das Wort gefällt uns nicht, das ist uns irgendwie... Sie wollten alles, aber sie wollten nicht es direkt von Gott. Sie wollten lieber einen Menschen haben, der es ihnen erklärt. Sie wussten irgendwo, es wäre wahrscheinlich gefährlich, jetzt irgendwas an dem Wort Gottes abzulehnen. Aber sie wollten es indirekt haben. Und dann kommen zwei Verse, die im Deutschen nicht so einfach zu verstehen sind, vor allem der zweite dann. Schaut mal Vers 28. Als aber der Herr den Wortlaut eurer Rede hörte, die ihr mit mir redete, da sprach der Herr zu mir, ich habe den Wortlaut der Rede dieses Volkes gehört, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten. Das klingt im Deutschen wie, hoffentlich bleibt es immer so, wie es jetzt gerade ist. Aber das ist eine sehr ungenaue Übersetzung des Hebräischen. Das Hebräische sagt eigentlich wörtlich, oh, wer kann geben, dass sie ein Herz haben, mich zu fürchten und alle meine Gebote halten zu können? Das Original Hebräische drückt nicht aus, dass Gott sagt, ganz toll, wie es jetzt ist, so soll es immer bleiben. Das Hebräische drückt eigentlich aus, dass Gott verzweifelt ist und sagt, was soll ich noch tun? Wer kann geben, dass sie ein Herz haben, das mich fürchtet? Mit anderen Worten, ich habe die Ägypter besiegt, ich habe das Rote Meer geteilt, ich habe Manna vom Himmel regnen lassen, ich bin persönlich vom Universum auf den Sinai gestiegen und erkläre mein Gesetz, erkläre meine Liebe und sie lieben mich immer noch nicht. Aber sie wollen gehorsam sein. Sie wollen gehorsam sein. Sie wollen auch alles tun, was ich sage, aber sie lieben mich nicht. Sie haben kein direktes Interesse an mir. Oh, wer kann geben, dass sie ein Herz haben, mich zu fürchten? Mit anderen Worten, wer kann das machen? So als wenn Gott sagt, ich bin jetzt selbst auf den Sinai gestiegen, ich habe selbst mit ihm gesprochen. Was soll ich jetzt noch machen? Übrigens, die einzige, hatte Gott noch einen Ass im Ärmel? Schaut mal mit mir, ganz kurz. Lasst mal euren Finger drin und schaut mal in 5. Mose 18. Und dann versteht ihr eigentlich einen ganz entscheidenden Punkt im ganzen Erlösungsplan. 5. Mose 18 und dort Vers 15. Wir kennen diese Verheißung als messianische Verheißung, aber wir kennen selten den Hintergrund davon. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich will dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Auf wen bezieht sich das? Auf Christus, Vers 16. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Habt ihr gewusst, dass das Kommen Jesu die direkte Antwort letztlich ist? Auf das, was die Israeliten am Sinai gesagt haben. Sie haben gesagt, Gott, komm uns nicht zu nahe. Und Gott sagt, okay. Durch das bloße Reden kann ich immer noch nicht ihr Herz erreichen. Ich muss einen anderen Weg wählen. Und er wurde dann Mensch, um diese Liebe des Gesetzes, das er am Sinai erklärt hat, so fortzuleben, dass sie doch noch das Wort Gottes verstehen können. Am Sinai ist dann der alte Bund gegründet worden. Und ich würde gerne mit euch ganz kurz als Exkurs, weil das sehr wichtig ist für 5. Mose, über diesen alten und neuen Bund nachdenken. Weil dieses Thema oftmals völlig missverstanden wird. Schaut mal mit mir, welches Kapitel in der Bibel würdet ihr sagen, ist das beste Kapitel, um den alten und den neuen Bund zu verstehen? Hebräer ist schon mal ein ganz heißer Tipp. Hebräer, welches Kapitel? 8. Schlagen wir mal auf, Hebräer 8. Und wir lesen wieder ganz mikroskopisch Vers für Vers und wollen immer genau darauf achten, was der Vers uns sagt, okay? Also das ist jetzt sozusagen ein kleines Bibelstudium alter und neuer Bund. Vers 6. Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde bis dahin. Jetzt üben wir mal Bibelstudium, okay? Aus diesem Vers, was kann man sicher aus diesem einen Vers ableiten? Ohne den Vers zu missbrauchen und ohne anderes irgendwie hineinzulesen. Was kann man aus diesem Vers ableiten? Es gibt mindestens 2 Bündnisse. Woher nimmst du das? Du hast vollkommen recht, aber woher? Okay, das Wort besser impliziert, dass es mindestens 2 gibt, oder? Ansonsten kann man nicht vergleichen. Okay, was noch?
Der eine Bund ist schlechter als der andere.
Okay, einer von die beiden Bündnisse sind nicht gleich gut. Einer ist besser als der andere. Okay, was noch? Es gibt 2 Dienste, ja. Es gibt einen erhabeneren Dienst und einen offensichtlich nicht so erhabenen Dienst. Okay, was noch? Moment, ja. Es gibt einen Mittler für den besseren Bund. Wer ist der Mittler für diesen besseren Bund? Christus. Der Kontext macht es ganz deutlich, wenn ihr Vers 5 und vorher also bis Vers 1 lest, es ist Christus, okay? Christus ist der Mittler des neuen Bundes und des neuen Dienstes, die jeweils besser sind. Was noch? Frage. Können wir also schlussfolgern? Ja? Okay. Es gibt also beide Bündnisse und beide Dienste gründen sich auf Verheißungen. Es gibt bessere Verheißungen. Gibt es auch schlechtere Verheißungen? Okay, machen wir eine Abstimmung. Wer sagt, es gibt bessere und schlechtere Verheißungen? Okay, wer sagt, es gibt, alle Verheißungen sind gleich gut? Wer sagt, ich bin total verwirrt? Lesen wir den Text nochmal. Gibt es bessere Verheißungen, ja oder nein? Ich will nicht wissen, was ihr sonst denkt. Lest den Text. Gibt es bessere Verheißungen, ja oder nein? Es steht da, es gibt bessere Verheißungen. Wer es noch nicht gerade verstehen? Keine Panik, die nächsten Verse werden es gleich deutlich machen. Aber es gibt bessere Verheißungen. Und diese besseren Verheißungen sind das Fundament für einen besseren Dienst und einen besseren Bund. Der bessere Dienst und der bessere Bund, auf den besseren Verheißungen aufgebaut, bezieht sich auf Christus. Okay? Frage, können wir also sagen, es gibt einen guten und einen schlechten Bund, ja oder nein? Nein. Ihr müsst aufpassen. Wir können nur sagen, einer ist besser als der andere, aber wir können nicht sagen, dass einer schlecht ist. Das steht dort nicht. Er muss schlechter ist nicht schlecht. Eine 2 ist schlechter als eine 1, aber eine 2 ist nicht schlecht. Oder? Eine 2 ist halt nur nicht so gut wie eine 1. Das heißt, die Idee ist nicht, dass ein guter Bund und ein schlechter Bund, das sind zwei Bünde, von denen auf jeden Fall einer besser ist als der andere. Aber vielleicht sind beide ziemlich gut, nur einer ist halt noch besser. Ja? Die Bibel sagt nirgendwo, dass der alte Bund schlecht ist. Das sagt sie nicht. Sie sagt nur, dass dieser schlechtere Bund nicht so gut ist wie der bessere. Aber jetzt gehen wir in den nächsten Vers. Also ihr seht, Bibelstudium ist wirklich interessant. Vers 7. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Okay, was können wir aus diesem Vers jetzt zusätzlich herausziehen, was wir in Vers 6 noch nicht wussten? Okay, also wir können erstmal festhalten, es sind zwei. Ja? Es sind der erste und der zweite. Und der erste ist der, der nicht ganz so gut ist. Demzufolge muss der zweite, der besser sein. Was können wir noch lernen aus diesem Vers?
Der erste Bund hatte Mängel tatsächlich.
Der erste war nicht tadellos. Was ist dann die Schlussfolgerung? Der muss tadellos sein. Das heißt ja, denn wenn jener erste tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Schlussfolgerung, wenn der zweite nicht tadellos ist, dann wäre Raum für einen dritten gesucht worden. Logisch? Das heißt, der zweite, der bessere Bund, ist nicht nur besser, er ist perfekt, vollkommen. Deswegen versteht ihr auch, dass der erste Bund nicht unbedingt schlecht sein muss. Er kann recht gut sein, er ist halt nur nicht perfekt. Der bessere Bund ist perfekt, vollkommen, während der zweite wahrscheinlich ganz gut ist, aber eben da fehlt etwas. Es ist noch nicht ganz perfekt. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Vers 8. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Was lernen wir aus diesem Vers? Genau, also welches ist der neue? Der zweite und der bessere, ja, der auf besseren Verheißungen basiert, der bessere Dienst. Okay. Demzufolge ist dann der alte, der nicht ganz so gute, der erste. Okay, was lernen wir noch aus dem Vers? Ja? Wie dieselben Partner? Also was wir lernen ist, dass er den Bund schließt mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Mit wem schließt Gott den Bund? Mit Israel. Hm?
Mhm.
Moment, ja, also halten wir fest, der neue Bund wird geschlossen mit Israel. Habt ihr das gewusst? Heißt das jetzt, dass wir den neuen Bund nicht haben? Das heißt, dass wir Israel richtig verstehen müssen. Alle, die im neuen Bund leben, sind Israel. Und wer den neuen Bund nicht ablebt, ist dann nicht Israel, aber das ist ein anderes Thema für sich. Der neue Bund wird mit Israel geschlossen. Das ist ein Kennzeichen. Übrigens, die Bibel sagt sogar, dass Jesus gekommen ist, um sein Volk zu erlösen. Nicht wahr? Ein Volk. Vers 9. Gehen wir weiter. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Was lernen wir aus diesem Vers? Was lernen wir aus diesem Vers? Ja? Genau, hier wird der Zeitpunkt gegeben, wann der erste Bund, der alte Bund, der unvollkommene Bund geschlossen worden ist. Wann ist er geschlossen worden? Beim Auszug aus Ägypten, am Sinai. Frage: Hat Abraham im alten Bund gelebt, ja oder nein? Machen wir Abstimmung. Wer sagt, Abraham hat im alten Bund gelebt? Okay, wer sagt, Abraham hat nicht im alten Bund gelebt? Okay, jetzt lesen wir nochmal. Wann ist der alte Bund geschlossen worden? Am Sinai. Wann hat Abraham gelebt? Vor dem Sinai oder nach dem Sinai? Okay, hier ist die erste revolutionäre Wahrheit, die vielleicht manche von euch schockieren wird. Der alte Bund ist erst am Sinai geschlossen worden. Es gab vorher keinen alten Bund. Das heißt, wenn ihr mal gehört habt oder gedacht habt, alter Bund, altes Testament, neuer Bund, neues Testament, diese Karteikarte bitte nehmen, zerschreddern und nicht wieder hier oben reinstecken. Ja? Das ist Unsinn. Das ist eigentlich mehr evangelikales Denken. Der alte Bund ist am Sinai geschlossen worden. Da könnte man jetzt schon fast die Frage stellen, welchen Bund gab es denn vorher, nicht wahr? Aber komm, wir stellen uns erst die Frage, die Antwort kommt gleich. Der alte Bund ist am Sinai geschlossen worden. Das heißt, wann ist der Auszug aus Ägypten gewesen? Ungefähr, so Pi mal Daumen, zeitlich gesehen? Ungefähr 1450, 1445, 1446, kann man sich streiten. Aber ungefähr so 1450, so Pi mal Daumen, ein paar Jahre vor Christus. Das heißt, ungefähr wie viele Jahre vorher hat es die Erde schon gegeben? So über den Daumen geballt, so grob. Genau, Ellenweit sagt, es waren ungefähr 2500 Jahre von der Schöpfung bis zu der Niederschrift der ersten Bücher. Ja, 2,5 Jahrtausende ohne den alten Bund. Das heißt, die Zeit, wenn man jetzt das Alte Testament zeitlich aufmalt, ist über die Hälfte des Alten Testamentes zeitlich gesehen ohne den alten Bund. Das muss man erstmal nochmal sich so vergewissern. Ja? Okay. Jetzt müssen wir aber noch genau erklären, was der alte und der neue Bund ist. Dazu lesen wir mal die nächsten drei Verse, denn dort gibt es die klassische, simple, einfache Definition, was ist denn jetzt der neue Bund? Vers 10. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. In diesen drei folgenden Versen, Vers 10, Vers 11 und Vers 12, gibt Gott die drei entscheidenden Merkmale des neuen Bundes. Was ist das entscheidende Merkmal in diesem Vers, was den neuen Bund auszeichnet? Ja?
Das Gesetz im Herz.
Genau, das Gesetz im Herz geschrieben oder auch in den Sinn. Ich war, das ist genau dieses, was wir vorhin gesagt haben, dass das Herz der Sitz der Gedanken ist. Das Gesetz Gottes, die Liebe Gottes im Herzen. Nächster Vers, Vers 11. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Was ist der Hauptgedanke in diesem Vers? Was heißt erkennen? Eine echte Beziehung zu ihm haben, ja?
In ihm sein.
Es bedeutet, da wird keine dritte Person zwischen mir und Gott sein, die mir jetzt sagt, erkenne den Herrn, sondern ich werde Gott direkt erkennen. Könnt ihr das sehen? Im neuen Bund braucht es keinen menschlichen Mittler, der mir jetzt sagt, was Gott von mir will, sondern ich kann es direkt von Gott erfahren. Eine direkte Beziehung. Punkt 1, das Gesetz im Herzen. Punkt 2, eine direkte Beziehung zu Gott. Punkt 3, Vers 12. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Was ist das Element in diesem dritten Aspekt? Die Vergebung der Sünden. Jetzt lasst uns mal kurz überlegen. Diese drei Aspekte des neuen Bundes sind das Gesetz im Herzen, eine direkte Beziehung zu Gott und die Vergebung der Sünden. Stehen die in der richtigen Reihenfolge hier? Stehen die in der richtigen Reihenfolge? Das ist interessant. Der Hebräer hat eine seltsame Denkweise. Vielleicht kennt ihr das. Der Hebräer neigt dazu, nicht von Ursache zu Wirkung zu denken, sondern er denkt lieber von Wirkung zu Ursache. Ich illustriere euch das mal. Die erste große Prophezeiung in Daniel 2 sagt, Jesus kommt wieder. Die nächste große Prophezeiung in Daniel 7 sagt, Jesus wird vorher im himmlischen Gericht zum König gekrönt. Die nächste große Prophezeiung in Daniel 8 sagt, dass Jesus zuvor hohe Priester im himmlischen Heiligtum ist. Die nächste Prophezeiung in Daniel 9 sagt, dass er zuvor auf der Erde gekreuzigt worden ist. Jetzt, wir hätten das wahrscheinlich andersrum geschrieben, oder? Wir hätten erst geschrieben, Jesus starb am Kreuz von Golgatha, deswegen wurde er hohe Priester Daniel 8, deswegen wird er zum König gekrönt im Untersuchungsgericht Daniel 7 und dann kommt er wieder, Daniel 2. Der Hebräer denkt aber, Jesus kommt wieder. Warum eigentlich? Ah, weil er vorher zum König gekrönt worden ist. Warum eigentlich? Ah, weil er vorher Priester gewesen ist. Warum? Weil er vorher für uns gestorben ist. Wenn du das so liest, ist es ganz einfach. Das Gesetz Gottes ist im Herzen. Warum? Weil wir eine Beziehung zu ihm haben. Ja, warum haben wir die denn? Weil er uns die Sünden vergibt. Das heißt, wenn ihr sozusagen die zeitliche chronologische Reihenfolge feststellen wollt, müsst ihr einfach von hinten nach vorne lesen. Jesus vergibt mir meine Sünden, dadurch ist das Trennende entfernt, ich habe direkte Beziehung zu ihm und dadurch kann er sein Gesetz in mein Herz schreiben. Das ist die Beziehung. Übrigens, das ist der Grund, warum viele ein Problem im Alten Testament haben, weil im Alten Testament ständig die 10 Gebote ganz präsent vorne stehen, nicht wahr? Ständig ist das Gesetz ganz prominent. Und man denkt immer, man muss erst das Gesetz halten, damit man zu Gott kommen kann. Und man versteht nicht, dass das Alte Testament das oft rückwärts aufzäumt. Also, der alte Bund ist was? Das Gesetz im Herzen? Was habe ich gesagt? Verzeihung. Der neue Bund ist Gesetz im Herzen, direkte Beziehung zu Gott und Vergebung der Sünden. Was wäre dann im Kontrast der alte Bund? Hat der alte Bund auch die 10 Gebote? Wo sind die 10 Gebote im alten Bund? Auf Steintafeln. Gibt es im alten Bund eine direkte Beziehung zu Gott? Ja oder nein? Wie ist im alten Bund die Beziehung zu Gott? Durch einen menschlichen Mittler. Sie haben gesagt, wir wollen hören, was du sagst, aber nicht direkt, sondern durch einen menschlichen Mittler. Gab es Vergebung der Sünden im alten Bund? Hört mir genau zu. Gut nachdenken. Ich habe nicht gefragt, gab es Vergebung der Sünden im Alten Testament? Ich habe gefragt, gab es Vergebung der Sünden im Alten Bund? Durch wen werden uns die Sünden vergeben? Ist Christus der Mittler des Alten oder des Neuen Bundes? Ja? Christus, haben wir deutlich gesehen, Hebräer 8, ist der Mittler des Neuen Bundes. Denn das Vergebung geschieht nur durch das Blut Christi. Womit ist der alte Bund geschlossen worden? Mit dem Blut von Böcken. Das Blut von Böcken, was sagt Hebräer 10, Vers 4? Kann Sünden nicht vergeben. Also lass mich anders ausdrücken. Hätte es den neuen Bund nicht mehr gegeben, hätte der alte Bund ausgereicht, um in den Himmel zu kommen. Das ist, was der Paulus sagt, deswegen braucht es einen neuen Bund. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wenn der neue Bund bedeutet, dass Christus unser Gesetz im Herzen, sein Gesetz ins Herz schreibt, eine direkte Beziehung zu uns hat und die Sünden vergibt, seit wann gibt es eigentlich den neuen Bund? Also wer ist jetzt älter, der alte oder der neue Bund? Theologisch gesehen ist der neue Bund der ältere, weil seit wann gibt es ungetrübte Verbindung zwischen dem Menschen und Gott? Schon vor dem Sündenfall, oder? Hatten Adam und Eva das Gesetz im Herzen? Ja, natürlich. Hatten sie eine direkte Beziehung zu Gott? Gab es dort irgendwelche Sünden, die zwischen Gott und ihnen standen? Nein, sie lebten im neuen Bund. Das, was wir als neuer Bund. Warum nennen wir es dann neuer Bund, wenn es mindestens 2500 Jahre älter ist als der alte Bund? Warum nennen wir es neuer Bund? Weil die Bibel den alten Bund nennt. Es gibt einen Grund, ja? Sofort, eine fantastische, sehr gute Frage. Wir ganz kurz zurück. Warum nennen wir den alten Bund und neuen Bund? Worauf, ja? Ja, genau.
Mhm. Es gibt Neos, ich habe Schuhe gestern gekauft. Mhm. Und die sind neu, es gibt Kainos. Ich habe bei der Hochzeit weiße Schuhe gekauft, die sind noch
mhm. Ja.
Der neue Bund ist Kainos.
Mhm.
Das heißt, das ist der alte, der nicht benutzt wurde.
Okay, sehr gut. Dankeschön. Ich meine, es ist ja sowieso ein Konzept, das aus dem Hebräischen kommt, nicht wahr? Aus Jeremia, wo diese Unterscheidung noch nicht so deutlich gewesen ist. Er zitierte direkt Jeremia, aber sicherlich ist das auch ein interessanter Aspekt. Die Idee ist ganz simpel. Seit der Sünde konnte Gott den neuen Bund nur aufrechterhalten, wenn er selbst Mensch wird und stirbt. Richtig? Ansonsten wäre der Bund für immer getrennt gewesen. Wann ist Jesus für die Menschheit gestorben? Wann ist Jesus für die Menschheit gestorben? Im Jahre? 31. Das war fast 1500 Jahre nach dem Sinai. Der neue Bund wurde ratifiziert. Weißt du von euch, was das heißt? Sozusagen juristisch sicher festgemacht, in Kraft gesetzt am Kreuz. Wir müssen also das genauer erklären, was wir meinen. Hat Abraham im neuen Bund gelebt, ja oder nein? Er hat im neuen Bund gelebt. Aber der neue Bund war schon als Vertrag fertig, ausgeschrieben. Er war und es war versprochen, dass dieser Vertrag mal unterschrieben wird. Wann ist er unterschrieben worden? Am Kreuz. Warum, was hat Gott also gemacht, damit Abraham auch weiß, dass jemand mal für ihn sterben wird? Im neuen Bund? Er hat ihn Opfer bringen lassen. Die Opfer von Abraham und von Abel und von Noah waren theologisch Teil des neuen Bundes, weil sie nämlich auf Christus verwiesen haben. Im alten Bund gab es auch Opfer, die natürlich auch auf Christus verwiesen haben, das stimmt schon. Aber es ist mir aufgefallen, dass im alten Bund plötzlich sehr viel mehr Opfer da waren, als Abraham jemals gebracht hat. Ja? Es gibt einen großen Unterschied zwischen den simplen Opfern, die Abraham gebracht hat oder die Abel gebracht hat, und dann dem sehr komplexen und sehr pädagogischen System des alten Bundes. Der alte Bund ist eigentlich eine theoretische Beschreibung des neuen Bundes. Lass mich das kurz erklären. Das kann man am besten an den 10 Geboten erklären, dann kommen wir später zu den Opfern nochmal zurück. 10 Gebote. Auf den Steintafeln und im Gesetz. Was ist der Unterschied? Genau. Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist lediglich, wo das Gesetz ist. Das Gesetz ändert sich kein bisschen. Deswegen ist der alte Bund überhaupt nicht schlecht. Das ist wunderbar. Sind die 10 Gebote gut, wenn sie auf Steintafeln stehen? Ja, wunderbar. So wichtig, dass man sie sogar besonders aufbewahrt hat. Aber nützen sie dort irgendetwas? Ein bisschen, nicht wahr? Man kann sie lesen. Aber das Lesen, das Anschauen oder auch das Herumtragen der 10 Gebote bringt nicht den neuen Bund. Die 10 Gebote auf Steintafeln sind Theorie. Die 10 Gebote im Herzen sind Praxis. Um es mal so zu illustrieren. Wer von euch hat eine Waschmaschine zu Hause? Gut. Mal ganz verallgemeinernd gesagt, könnte man sagen, der neue Bund ist die Waschmaschine, der alte Bund ist die Beschreibung, wie die Waschmaschine funktioniert. Okay, also man hat das Handbuch, da steht genau drin, du musst das und das machen, dann musst du die Wäsche reinmachen, dann musst du den Knopf drücken, dann musst du das Wasser da und hier und da, musst du darauf achten, so viel Grad und so weiter. Ist das Handbuch für die Waschmaschine sinnvoll, ja oder nein? Ist es gut? Ist es vollkommen? Es fehlt etwas. Was kann das Handbuch nicht? Es kann nicht waschen. Und übrigens, wenn man lange genug wäscht, braucht man irgendwann das Handbuch nicht mehr, oder? Weil man jetzt weiß, wie es geht. Man hat die Erfahrung. Aber wenn man irgendwann das lange nicht mehr gemacht hat, keine Ahnung hat, wie es geht, dann ist es gut, wenn man nachschaut. Der alte Bund, den Gott am Sinai schloss, mit all den Gesetzen, mit all den Opfervorschriften, mit all den Dingen, die dort eine Rolle spielten, waren eine genaue Beschreibung des Erlösungsplanes in Typen, in Symbolen, in Opfern und so weiter, dass wenn man sie liest, theoretisch versteht, wie die Erlösung funktionieren würde. Jetzt muss ich noch eine Sache erklären. Wir haben gesagt, der neue Bund basiert auf besseren Verheißungen als den alten. Und wir haben noch nicht geklärt, dass es bessere und schlechtere gibt. Schaut mal mit mir in 5. Mose 24. Stimmt nicht, 2. Mose 24. 2. Mose 24. 2. Mose 24, dort ist der Bundesschluss am Sinai, dort wo das Blut der Kälber und Böcke und Stiere und so weiter, das Opfer, der dort an sie gesprengt worden ist. Schaut mal in 2. Mose 24 und dort Vers 3. 2. Mose 24 und dort Vers 3. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ist das eine gute Aussage, ja oder nein? Was ist das Problem? Okay, was ist das hier? Was ist das, was sie machen? Ein anderes Wort für Versprechen. Nein, kennen wir. Was ist ein anderes Wort für ein Versprechen? Eine Verheißung. Verheißungen sind ja nichts weiter als Versprechen. Nicht nur Gott gibt Verheißungen, auch die Menschen geben Verheißungen. Und hier haben wir die Israeliten, die sagen: Herr, komm uns nicht zu nahe, aber schreib mal alles auf, was wir tun sollen. Schreib mal alle Regeln auf und wenn wir wissen, was du von uns willst, dann werden wir es tun. Wir brauchen nur einen guten Prediger, der uns genau sagt, was wir tun sollen, und dann tun wir das. Kommt das euch bekannt vor? Vielleicht habt ihr gedacht, das ist guter konservativer Adventismus. Das ist der alte Bund. Wenn wir sagen: Herr, sag mir, was ich zu tun habe, und dann tue ich das. Sie hatten beste Intention, aber es war der alte Bund. Der alte Bund basiert auf schlechteren Verheißungen, nämlich auf menschlichen Verheißungen. Warum sind die menschlichen Verheißungen schlechter als die göttlichen Verheißungen? Weil wir keine Kraft haben, sie zu tun. Wir haben beste Intentionen, wir wollen es, aber wir können es nicht alleine. Gottes Wort hat die Kraft, das zu tun, wohin es ausgesandt ist, oder? Übrigens, der Glaube Abrahams, basierte der auf seinen Verheißungen oder auf den Verheißungen Gottes? Der entscheidende Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Bund ist nicht, welches Gesetz oder welche Opfer. Man kann dieselben 10 Gebote besprechen. Wenn ich sage: Herr, schreib die 10 Gebote auf, ich will sie tun, alter Bund. Wenn ich sage: Herr, ich kann die 10 Gebote nicht tun, aber dein Wort hat die Kraft, dass sie gehalten werden in mir, das ist der Neue Bund. Dieselben Opfer können entweder alter oder neuer Bund sein, je nachdem, ob ich etwas tun will, weil es richtig ist, oder weil ich verstehe, dass Gott es durch sein Wort in mir tun muss. Und vieles von dem, was wir als bibeltreuen, konservativen Adventismus bezeichnen, ist in Wirklichkeit kraftloser alter Bund. Und jetzt möchte ich etwas Interessantes sagen, wir müssen aufhören eigentlich, aber gib mir noch 2 Minuten. Schauen wir mit mir zu Römer 7. Jetzt werden wir noch eine heiße Kartoffel schälen. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben schon über Römer 7 gehört habt. Wir machen eine letzte Abstimmung für heute. Ist der Schreiber von Römer 7, der Autor dort, der Mensch, wie man theologisch sagt, der Mensch von Römer 7? Man könnte sich auch schon streiten, ob es Paulus ist oder nicht, aber ich lasse das mal. Ist der Mensch von Römer 7, ist er bekehrt oder unbekehrt? Machen wir eine Abstimmung. Wer sagt, der Mensch von Römer 7 ist bekehrt? Wer sagt, der Mensch von Römer 7 ist unbekehrt? Okay. Ja. Schaut mal mit mir in Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich und die Sünde verkauft. Frage: Wenn jemand unbekehrt ist, kann er geistliche Dinge erkennen? Nur geistliche Menschen können geistliche Dinge erkennen, oder? Frage: Wenn jemand bekehrt ist, ist er dann noch unter die Sünde verkauft? Ist er unter die Sünde verkauft? Ein bekehrter Mensch ist frei, befreit. Römer 7 beschreibt, jetzt haltet euch fest, weder einen bekehrten noch einen unbekehrten Menschen. Römer 7 spricht überhaupt nur über die Frage von Bekehrung oder Unbekehrung. Das Wort kommt nicht mal vor. Römer 7 spricht von einem Menschen, der genau weiß, was er tun soll und es nicht tut. Der die 10 Gebote auf den Steintafeln kennt, der keines davon leugnet, der keinem widerspricht, der sie alle glaubt und sie alle tun will, aber sie nicht tun kann. Römer 7 spricht von einem Menschen im alten Bund, der die 10 Gebote aufgeschrieben hat, der glaubt, der sie tun halt, der sie halten möchte, aber nicht kann. Weil was ist das Problem von Römer 7? Ich lese euch das Problem von Römer 7 vor. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Was ich aber das tue, das, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe ich nicht. Was ist das Problem von Römer 7? Herr, schreibe die 10 Gebote auf, ich will sie tun. Ihr Lieben, das ist unsere Not. Römer 7, ich elender Mensch, genau. Übrigens, Römer 8, was ist das Hauptwort von Römer 7? Von Römer 8? Was ist das Problem, was ist das Hauptwort von Römer 8? Der Geist, 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 der Geist. Was macht der Geist? Der Heilige Geist schreibt die 10 Gebote in mein Herz. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herz. Der Heilige Geist kommt wie ein Feuer vom Himmel. Römer 7, Römer 8 beschreiben nicht Bekehrung, Unbekehrung. Das führt völlig am Thema vorbei. Man kann sich bis zur Wiederkunft die Köpfe einschlagen darüber. Der Punkt ist, Paulus beschreibt einen Menschen im alten Bund und er beschreibt einen Menschen im neuen Bund. Jetzt könnte man überlegen, in welchem Zustand sich Laodicea befindet. Die alles weiß und so gut wie nichts tut. Wir können sagen, das ist Laodicea bekehrt oder unbekehrt. Eine Sache ist ganz deutlich, Laodicea lebt im alten Bund. Ich muss aufhören, aber habt ihr noch eine Minute? Eine Minute. Hat Israel die 10 Gebote angenommen am Sinai, ja oder nein? Sicher? Theoretisch ja, praktisch nein. Und weil sie nur theoretisch die 10 Gebote angenommen haben, aber nicht praktisch, sind sie beim goldenen Kalb gefallen und sind in die Wüste gefallen und haben später bei Kadesh Barnea gesagt, weil Gott uns hasst. Sie haben gesagt, Gott, schreib uns die 10 Gebote auf, wir wollen sie tun. Erst haben sie ständig gesündigt und dann haben sie gedacht, Gott liebt sie nicht. Weil sie die Liebe in den 10 Geboten nicht verstanden haben. Sie haben die 10 Gebote als Regeln betrachtet. Sie wollten die Regeln haben, sie wollten aber nicht die Nähe Gottes. Das ist das Problem. Kennt ihr, wir haben schon darüber gesprochen, die größte Parallele für Kadesh Barnea ist unsere Adventgeschichte, wahrscheinlich 1888. Hat die Adventgemeinde die Botschaft von 1888 angenommen oder nicht? Die Botschaft von Wagner und Jones. Hat Ellen White die verstanden? Hat Ellen White sie in ihren Büchern? Steps to Christ, nicht Gerechtigkeit, das Glauben? Haben wir Schritte zu Jesus angenommen, das Buch? Oder haben wir es abgelehnt? Haben wir es verbannt, auf den Index gestellt? Ist das Leben Jesu auf dem Index? Wir haben die Botschaft angenommen. In Buchform. So wie die Israeliten die 10 Gebote auf Steintafeln mit sich getragen haben. Und wir erzählen anderen sogar von diesen tollen Büchern und sagen, hier, hast ein Buch. Das Problem ist, Gerechtigkeit aus Glauben nützt nicht, solange es auf den Seiten des Buches Schritte zu Jesus steht. Auch wenn sie in einer tollen neuen Ausgabe neu aufgelegt werden. Diese Prinzipien müssen ins Herz. Und wir können auch weitere 100 Jahre uns die Köpfe einschlagen, hat die 1880 Generalkonferenz das angenommen oder nicht, müssen wir jetzt ein Papier unterzeichnen, muss die Generalkonferenz offiziell sich entschuldigen. Glaubt ihr, Gott wartet darauf, dass die Generalkonferenz ein Papier unterzeichnet und sagt, wir haben vor 120 Jahren einen Fehler gemacht? Gott wartet darauf, dass die Herzen sich ändern. Gott ist kein Jurist, der auf irgendeine Unterschrift wartet. Gott wartet auf eine echte Beziehung zu ihm. Und wir müssen lernen zu erkennen, wo wir in unserem eigenen Leben, im alten Bund leben. Der ist nämlich nicht am Kreuz einfach verschwunden. Wie viele von uns leben oft nur im alten Bund. Wir brauchen den neuen Bund. Und morgen werden wir dann im Abschluss sehen, wie wir den neuen Bund in unser praktisches Leben übertragen können.